Liebe Gemeinde, ich freue mich, euch hier zu sehen. Natürlich auch jeden, der einfach mal hier heute Morgen reingeschneit ist, eingeladen wurde oder mal aus Neugier reingeguckt hat. Herzlich willkommen jetzt zur Predigt. Als Gemeinde sind wir ja immer noch in einer Predigtreihe, die immer diesen Grundtitel hat: Bleib vital. Letzten Sonntag haben wir was gehört über die Gemeinde als eine Kraft zur Veränderung dieser Welt. Und heute wird es um Dynamik gehen, was ihr bereits hier hinter euch seht. Dynamik, bleib dran, wie du in einer sich verändernden Welt eine dynamische Gemeinde aufbauen und erhalten kannst. So, zuerst habe ich mal eine Frage an euch, und zwar zu dem Bild oder den Bildern, die jetzt hier erscheinen. Wer kann denn irgendwas sagen, was es mit diesen Bildern auf sich hat? Wer kann die irgendwie einordnen? Warum zeige ich die? Haben die was mit unserer Gemeinde hier zu tun? Ihr dürft das einfach laut reinrufen. Rewip. Was ist denn Rewip hier? Weiß jemand hier, was Rewip ist? Nochmal. Ah, jetzt können wahrscheinlich alle damit was anfangen oder haben schon mal gehört. Also, das hat was mit unserem sogenannten Revitalisierungsprozess zu tun. Also diesen Versuch, einfach mal zu gucken, wo stehen wir denn als Gemeinde und wo wollen wir hin? Hat jemand eine Ahnung, wo das in unserer Gemeinde hängt? Gibt 7 Punkte, ich habe jetzt da nur 2 rausgenommen. Irgendjemand schon mal irgendwo gesehen? Oben hängt das. Okay, jetzt hätte ich ja eigentlich fragen müssen, wer weiß. Also ich glaube, viele von euch haben das noch gar nicht bewusst wahrgenommen, aber das wäre ein Grund, heute mal ins Café zu gehen. Also wenn ihr oben im Café seid und reinkommt und euch dann so rechts Richtung Küche orientiert, da hängt das dazwischen an der Wand. Wer das Gedränge dort nicht möchte, kann auch in den Kopierraum gehen. Dort im Kopierraum ist es auch noch mal in etwas größer aufgehängt. Und ich glaube, ganz am Anfang gab es sogar mal irgendwelche Kärtchen, die man so in Kleinformen haben konnte. Könnte man vielleicht auch mal wieder auslegen. Also, das sind 7 Punkte. Sehr nachdenkenswert, aber für eine Predigt vielleicht 7 Punkte ein bisschen viel. Dann nickt ihr mir vielleicht nach dem 4. dann ein. Deswegen habe ich mal versucht, das auf 4 Punkte einzudampfen. Man findet es natürlich auch im Internet bei unserem Bund, wenn ihr Revitalisierung dort eingebt, dann findet ihr das alles auch mit Erklärung. Also, der erste Punkt, den ich formuliert habe. Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus und lassen uns neu von Gottes Wort und Geist inspirieren. Wir haben gehört, Dynamik entsteht, wenn Kräfte nicht sich gegenseitig sozusagen blockieren, sondern wenn eine Kraft sozusagen überwiegt und dann beginnt sich etwas in Bewegung zu setzen und die Statik hat ein Ende. Wenn ich mir Jesus anschaue, muss ich sagen, für mich ist Jesus ein geniales Beispiel von Dynamik. Also der war zwar in der einen Art und Weise sowas von verwurzelt in Bezug auf Gott, aber gleichzeitig, wenn wir quer durchs Neue Testament lesen, hat er wahnsinnig viel in Bewegung gebracht. Also wo er auftrat, konnten Leute nicht so bleiben, wie sie waren, sondern da hat sich was in Bewegung gesetzt. Und ich glaube, das war so, weil er nicht mit einem sozusagen starren gesetzlichen Konzept irgendwie von Regeln, Geboten und Zielen an seine Tage oder an die Menschen, die ihm begegnet sind, rangegangen sind, sondern weil er, ich nenne es mal, eine Beziehungspriorität hatte. Also die Beziehung zu seinem Vater im Himmel, das war eine Priorität, wo er aber nicht aus der Tatsache als solches, sondern aus der Beziehung, dem, was er gehört und wahrgenommen hat für seine Tage, was er wusste, dass Gott auf dem Herzen ist, gelebt und dann auch in Situationen reagieren konnte. Und er selbst hat auf die Frage, was dann das Wichtigste wäre, das nochmal formuliert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Steht in Lukas 10 so. Wir erleben ja zurzeit eine Welt, die sich krisenhaft verändert. Immer wieder überraschend, was als nächste Veränderung, als nächste Krise kommt. Und an diese Situation können wir auch vom Glauben her nicht mehr mit irgendeinem starren Regelwerk rangehen. Wir können da auch nicht mehr mit Werkzeug und Haltungen rangehen, die vielleicht vor 5 Jahren noch gut waren oder vor 10 Jahren oder die vor 30 oder 40 Jahren noch geklappt haben. Sondern wir brauchen immer eine aktuelle Beziehung zu Gott. Ja, und wir müssen immer wieder aktiv und aktuell von ihm ertasten, was ist auf seinem Herzen, ja, für einen Tag, für eine Woche oder auch für eine längere Strecke. Und Gottes Lieblingsmittel für sozusagen die Beziehung zu ihm bleibt und ist sein Wort. Also das ist das, womit er startet. Ja, ich weiß, es ist manchmal für jeden von uns auch ein Angang, bis wir uns durchgebissen haben und bis dann so beginnt, auch das Leben aus dem Wort zu sprudeln und wir merken, wo wir persönlich auch betroffen sind, was es für uns bedeutet. Aber es bleibt immer seine Ausgangsquelle. Ja? Über sein Wort tritt er in Beziehung zu uns, indem er dieses alte und gleichzeitig ewige Wort durch seinen Geist in unseren Herzen aktuell macht, was es jeweils für uns und für unsere Situation bedeutet. Und dieses Wort ist genial, weil Gott eigentlich mit seinem Geist sowas wie ein weltumspannendes Internet hat, aber auf intelligenter Basis. Also jeder heute guckt im Internet nach und schlägt nach und blättert nach und jetzt mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz kann man das noch zuspitzen und so. Wir können sagen, als Christen ist alles ein alter Hut. Das kann Gott schon seit Tausenden von Jahren weltumspannend Leute inspirieren und auf die Fragen, die sie haben, die wirklich exakt richtigen, wahren und passenden Antworten zu geben. Und das ist das, was wichtig ist, damit unser Glaube dynamisch bleibt, dass das Wort, was uns bekannt ist oft als Christen, dass wir Gott die Chance geben, uns zu sagen, was ist das denn für heute? Ja, wenn ihr morgens durch eure Losungen, Andachten oder wenn ihr das abends macht, durchlest, dann ist eigentlich immer die entscheidende Frage, so Vater, jetzt sprich durch deinen Geist. Ja, wo betrifft mich dieses Wort aktuell? Und manchmal kommt dann so das innere Dämmern, was Gott da auf dem Herzen hat. Und manchmal kommt es auch spontan beim Lesen schon, dass es sofort hochblitzt, was das für einen bedeutet. Also Gott hat immer sowas wie ein Update für uns parat. Ja? Also sein Geist, das ist sozusagen der Update-Fahrer, der sagt so, ich nehme jetzt mal meine Marion, da ist es am unverfänglichsten, kriege ich auch keine Prügel hinterher. Also wenn die morgens sitzt, dann kann Gott sagen, Marion, ich liebe dich wirklich, aber ich hätte mal ein Update für dich. Ja? Und dann sagt Marion, okay, sagt sie, also nicht, nein, ich will nicht. Und dann fährt Gott sozusagen sein Update durch seinen Heiligen Geist und macht ihr Dinge deutlich, vielleicht in Bezug auf unsere Familie oder in Bezug auf unsere Ehe oder vielleicht in Bezug auf sich selber oder Ähnliches. Die Frage ist nur, lassen wir uns updaten. Manchmal ist es so, dass wir wie resistent sind. Ich weiß nicht, wer mit Computern, die sind ja manchmal auch irgendwie stur und wollen einfach nicht das machen, was man denkt, dass sie eigentlich machen sollten oder was ganz logisch wäre oder doch eigentlich passieren müsste. Irgendwo hängt es und sie weigern sich. Und so ist das manchmal sozusagen mit unseren Updates. Und Jesus hat mal gesagt, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Und daran hängen oder scheitern sozusagen unsere Updates von Gott oft. Denn unser Herz, ich weiß nicht, wie man das vergleichen könnte, im Computer, der Prozessor vielleicht oder wie auch immer, oder der Arbeitsspeicher, der ist oft voll, unser Herz, mit allen möglichen Dingen. Also wir haben irgendwelche alten Grolle, die wir mit uns mitschleppen. Ja, irgendwelche Dinge, die wir noch nicht vergeben haben oder auch nicht vergeben wollen. Verletzungen, die uns mal widerfahren sind. Ängste, die wir mit uns mitschleppen. Oder auch Sicherheiten, die wir meinen zu haben oder zu brauchen. Ja, also auch unsere, sag jetzt mal, theologischen Fundamente vom Wort Gottes, das kann so eine Sicherheit sein, wo wir sagen, ja, so ist es, genau so und nicht anders. Und das hilft mir auch genau einzunorden, was ich bin, wie ich lebe und all so Sachen. Nur, dass diese Dinge in unserem Herzen eben oft verhindern, dass Gott uns sozusagen sein Update schenken kann. Also, zwei Beispiele. Ich bin jung, nehme ich jetzt mal als Beispiel. So, ist lang her, ich weiß. Wenn mein innerer Schatz der Wunsch ist, alles möge doch endlich so werden, wie es bei den neuesten geistlichen Moves und angesagtesten Gemeinden weltweit gerade ist, dann kann so eine Haltung Gottes Update-Versuche schon blockieren. Weil Gott dann sagt, ja, ist ja toll, aber das passt für deine Gemeinde überhaupt nicht. Und das ist auch gar nicht das, was ich für deine oder eure Gemeinde auf dem Herzen habe, so zu sein wie Gemeinde XY irgendwo toll in den USA oder Südamerika oder Afrika oder Asien, wo auch immer. Das heißt, auch unsere inneren Ideale zum Beispiel von Gemeinde können schon verhindern, dass Gott das, was er wirklich möchte, in unser Herz sagen kann. Und wenn ich älter bin, dann kann ich vielleicht sagen, und mein innerer Schatz ist, wenn doch die Gemeinde endlich wieder so wäre, wie sie vor 30 Jahren gewesen ist. Hat genau den gleichen Effekt. Die Zeit hat sich gewandelt, die Menschen haben sich gewandelt, Umstände haben sich gewandelt. Gemeinde kann nicht mehr so sein wie vor 30 Jahren. Und auch wird David Gott versuchen zu sprechen zu uns und wird sein Update versuchen reinzugeben. Was ist denn jetzt dran für unsere aktuelle Gemeinde? Und dann können wir genauso wie bei so einem Ideal von einer mega jugendlich, charismatisch, was sonst was Gemeinde, Gott blockieren, wenn wir sagen, nee, das will ich aber. Und Gott sagt, mein Kind, hör mir zu, ist gar nicht mehr dran, geht heute gar nicht mehr. Ich habe was viel Besseres, was ich für dich oder für diese Gemeinde vorbereitet habe. Also mit einem Satz, vielleicht provokant und vielleicht vereinfachend, alles, was nicht aus der Liebe zu Gott motiviert ist, lässt uns erstarren und blockiert Gottes Update-Angebote. Ich lese es nochmal. Alles, was nicht aus der Liebe zu Gott motiviert ist, lässt uns erstarren und blockiert Gottes Update-Angebote. Wir werden nur dann als Kinder Gottes zu Spiegelbildern Jesu, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir zu ihm sagen, Vater, ich will dich neu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all meiner Kraft, mit meinem ganzen Verstand. So, und jetzt bitte ich dich, ich flehe dich an, sprich zu mir über die Schätze meines Herzens und zeig mir, welche hinderlich, nicht mehr aktuell sind, nicht dran sind für diese Zeit und füll mein Herz mit dem, was auf deinem Herzen ist. So, das ist der erste Schritt von Dynamik. Jetzt ein zweiter. So, wenn wir jetzt zu Gott kommen und sagen, so Vater, du sollst neu meine Priorität sein, sprich zu mir über die blockierenden Schätze, zeig mir deine neuen Dinge. Dann kann etwas passieren, was genauso wichtig ist, nämlich wir richten den Blick nach außen, finden heraus, was Gott will oder bereits tut und wagen lernbereit Neues. Wir können zwar als Menschen durchaus oder als Christen einfach geistlich eine Zeit lang schlafen. Ja, und wir liegen und ruhen uns aus und sind gemütlich in dem, was wir geistlich so im Lauf unseres Lebens gelernt haben, dösen so vor uns hin. Aber Gott ist nicht so, dass er dann daneben steht und sagt, so, ich warte jetzt mal, bis du wieder aufwachst und in der Zwischenzeit halte ich mal die Füße still und warte einfach mal, bis ihr wieder zum geistlichen Leben erwacht. Nein, Gott sagt, okay, mein Kind, dann schlummere erst mal. Ich werde deswegen trotzdem handeln und aktiv sein. Und das ist ein Geheimnis. Gott ist immer am Wirken. Wir brauchen keine Angst haben, dass der sozusagen sich irgendwie auf die Bank setzt und sagt, so, jetzt mache ich mal Pause, weil ihr gerade irgendwie nicht so gut drauf seid als Gemeinde oder du als Einzelner und wart mal. Sondern er sagt, nein, ich sehe trotzdem Menschen, ich sehe Dinge, die notwendig sind. Ich will befreien, ich will verändern. Also er ist am Wirken, immer. Die geistliche Kunst ist nur, sein Wirken zu erkennen und uns in sein Wirken auch reinnehmen zu lassen, als Einzelne und auch idealerweise natürlich als eine ganze Gemeinde oder als ein großer Teil einer Gemeinde. Ich will mal ein Beispiel machen. Ich habe es erlebt, dass es manchmal so ist, dass wir erkennen können, was Gott zu einer Zeit wichtig ist, weil ein Thema plötzlich in einer Gemeinde oder auch in anderen Gemeinden oder in dem ganzen Land oder sogar weltweit auf einmal immer wieder aufpoppt und genannt wird. Sowas habe ich in den 90er Jahren, ist eine Zeit lang her, aber ist ein schönes Beispiel, erlebt. Und zwar wie in einer Gemeinde plötzlich mehrfach unabhängig bei Geschwistern der Gedanke einer umfassenden, ganzheitlichen Lebensberatung und Lebensbegleitung auftauchte. Also so, dass Christen Leuten Beratung in verschiedensten Lebensfeldern anbieten, von der Frage nach Körper und Gesundheit über psychische Dinge zumindest, wo es gute Anlaufstellen gibt, gute Informationsstellen bis hin zu Familien, Ehe-Thematiken, Umgang mit Geld und all so Sachen. Und gleichzeitig haben Marian und ich sozusagen ein schon umgesetztes Modell auf etwas schrägen Wegen in Argentinien kennenlernen können, wo eine Gemeinde sowas schon umgesetzt hatte. Die hatten das mit Jugendlichen zum Konzept gemacht, Jugendliche in eigentlich allen wichtigen Lebensbereichen, von Beruf über Suchtthematiken, über Umgang mit Körper, Sexualität, die eigenen Eltern und so Sachen, sozusagen umfassende Beratung und Begleitung anzubieten. Also das poppte bei verschiedenen auf. Mann und ich haben das dann auch noch sozusagen beispielhaft erlebt. So, wenn wir sowas erleben als Gemeinde, nur mal ein Beispiel, was machen wir denn dann? Also schauen wir dann sozusagen gemeinsam mal den Blick nach außen, wie es hier heißt, schauen wir, okay, das taucht jetzt immer wieder auf, ist denn in unserer Welt rings um uns, können wir da erkennen, dass es tatsächlich so einen Bedarf nach Beratung in begleitender und umfassender Weise tatsächlich gibt? Oder schauen wir dann miteinander mal in Gottes Wort rein und sagen, ist das denn ein Thema, wo wir von Gottes Wort her erkennen können, dass Gott auf dem Herzen liegt, Menschen gut zu raten und sie zu begleiten und sie in ihren verschiedenen Lebensfeldern zu befähigen? Beten wir miteinander dann, wenn sowas aufgepoppt ist, und fragen und hören mal miteinander, also Vater im Himmel, wir sehen das da, wir sehen das da, der hat die Idee, da haben wir es in einer anderen Gemeinde gehört, da haben wir ein Beispiel in einer anderen Gemeinde erlebt. Ist da mit was für uns? Und bitten ihn, ja, fang an, zu uns zu reden und uns die Ohren und Augen zu öffnen. So, und wenn jetzt so sozusagen verschiedene Impulse von Erkennungsrichtungen, wenn die dann tatsächlich in die gleiche Richtung deuten und man sieht, Mensch, das ist jetzt aber irgendwie interessant, also das scheint irgendwie, scheint was dran zu sein, das könnte auf Gottes Herz sein, wir sehen den Bedarf, wir sehen, einige haben schon ein brennendes Herzen, es gibt irgendwie so eine Option zum Anfangen schon, Was machen wir dann? Sagen wir dann, jawohl, super, auf. Ja, lass uns die ersten Schritte machen. Wir lernen dabei, ja, wir machen Erfahrungen und wir werden stärker in dem, was uns da auf dem Herz gelegt ist. Oder sagen wir, ach, ich weiß nicht, haben wir früher als Gemeinde auch nicht gemacht, haben wir früher als Gemeinde auch nicht gebraucht, kennen wir uns eigentlich auch nicht aus damit. Außerdem haben wir eh immer viel zu wenig Mitarbeiter und Ressourcen und alles. Können auch andere machen, die Gemeinde XY, nächste Stadt, die haben da schon angefangen, lass das mal die machen. Also dann kommt der entscheidende Punkt, sozusagen unser Blick nach außen und was wir dabei erkennen durch Gottes Wort im Miteinander, im Beten und allen, führt uns das an den Punkt, wo wir auch sagen, so, jetzt probieren wir Dinge aus. Und wir lernen dabei und wir dürfen auch Fehler machen und kleine Rückschläge haben oder auch mal große, aber wir sagen, das ist nicht schlimm, das ist normal bei solchen Dingen. Wir gehen trotzdem an dem, was wir erkannt haben, Schritt für Schritt weiter. Und jetzt ist dann natürlich entscheidend, wie ist das Klima unter uns, wenn wir solche Dinge angehen. Daher das Dritte. Wir handeln als Gemeinschaft, beziehen Menschen ein und schaffen einen Lebensraum der Wertschätzung. In den Predigten der vergangenen Wochen haben wir öfter gehört, dass Gott seine Gemeinde wie einen Leib strukturiert hat. Zum Beispiel 1. Korinther 12. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Und dann etwas später, am Ende mehr, ihr bildet gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Das ist eine tolle Sache, diese Glieder- und Leibstruktur, und die bringt Verschiedenes mit sich. Zum einen bringt sie mit sich, dass ich nicht so sein muss wie die anderen und trotzdem dazugehöre. Genauso bringt diese Struktur aber auch mit sich, dass ich nicht erwarten darf, dass der andere so sein muss, wie ich bin. Und es bringt mit sich, dass der andere sogar notwendig ist zu meiner Ergänzung und dass ich notwendig bin zur Ergänzung des anderen. So, das ist ziemlich fies komplex, wie das zusammenhängt. Wie kann da eigentlich ein Miteinander gelingen? Ich glaube, die Grundlage, da ich zurzeit ja viel baue und auch viel klebe dort im Bau, die Grundlage ist, Jesus ist wie so ein Kraftkleber. Ja? Ich weiß, schwaches Beispiel, aber der klebt uns zusammen in unserer Verschiedenheit. Ja? Oder der ist wie der zentrale Steuermann an diesem Punkt, wie auch immer. Sozusagen durch ihn und an ihm hängt es, dass diese Dinge überhaupt gelingen können, des Umgangs miteinander. Und deswegen ist das erste wichtige Zugeständnis immer, Jesus, du bist das Haupt der Gemeinde, zu der auch ich gehöre. Du hast dir was dabei gedacht, dass der andere vielleicht so frustrierend andersartig ist, als ich bin. Und das akzeptiere ich jetzt erstmal. Der gehört dazu, weil du ihn dazugesetzt hast, oder die, auch wenn ich erstmal gar nicht so bin, wie der oder diejenige ist. Also Christus ist der, dem wir zugestehen und sagen, jawohl, wir sind verschieden und manche sind sehr verschieden, wenn ich von meinem Standpunkt ausgehe, aber Jesus, das ist deine Sache. Ja, und nicht, ich muss das irgendwie sortieren und zurechtbringen. Das Zweite ist, alles, was andersartig ist, das erscheint umso andersartiger und fremder, je weniger realen Kontakt wir haben. Ist nicht nur bei uns Christen so, ist auch in dieser ganzen, ich sage jetzt mal, fremden Asyldebatte und Ähnlichem so. Die Leute sind am fremdenfeindlichsten, die am wenigsten realen Kontakt oder sogar realen persönlichen Kontakt zu Leuten aus anderen Kulturen, Sprachen und Ähnliches haben. Und so ähnlich ist es bei uns. Je weniger ich von jemand weiß, je weniger ich den sozusagen in meine Nähe lasse, Vertrautheit zulasse, ihn mit einbeziehe, auch in mein Leben und meine Lebenswelt, desto größer ist oft die Tendenz, dass mir derjenige fremd bleibt. Erst in dem Moment, wo ich andere sozusagen reinlasse in meine Lebenswelt, in mein Leben, in meine Geschichte, kann Vertrautheit beginnen zu wachsen. Also, wenn ich jemand mal bei mir zu Hause sitzen hatte und er kann mein Chaos sehen, in unserem Fall hier das ganze Bauthema und sonst was, oder der ist ein Fußballfan und der hat mit mir geschrien und gejubelt oder sonst was, oder wir haben andere Dinge gemeinsam erlebt. Ja, wir sind beim Essen gesessen und haben erzählt über die Geschichte und die Kinder und die Gemeinden, in denen wir waren und Gott und was uns wichtig ist und Sonstiges. Dann beginnt mir der andere vertraut zu werden. Dann kann ich vielleicht sagen, okay, der ist vielleicht ab und zu ein Holzkopf, aus meiner Sicht. Aber trotzdem, so wenn ich den jetzt so Stück für Stück näher kennenlerne, ist so eigentlich trotzdem ganz okay. Also das, was ich mir vertraut mache und in mein Leben reinlasse, da beginnt Beziehung zu wachsen. Vertrautheit entsteht eben durch das, was man gemeinsam erlebt, an Beziehung hat, plus das, was wir an gemeinsamer Beziehung zu Jesus haben, plus, dass wir sagen, wir sind alle beide deine Jünger oder dein Knecht, Herr, und du bist der, der über uns Verantwortung hat. So, wie kann man das Ganze jetzt nochmal gut üben? Der letzte Satz. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, bringen uns dort ein und gestalten das Wesentliche einfach, gut, vielfältig, freudig und gelassen. Ich konnte mich nicht entscheiden, welches ich weglassen sollte von diesen Adjektiven. Die sind alle sehr nachdenkenswert im Kontext von Gemeindeaufbau. Oft ist es persönlich und in Gemeinde so, dass uns die zu große Menge an guten Absichten, an Vorhaben, ja, was wir alles tun möchten, was wir alles ändern möchten, was so alles auf unserer geistlichen Liste ist, dass uns die Qualität unseres Miteinanders und auch unseres geistlichen Lebens raubt. Dagegen bewirkt die Konzentration, ja, auf Wesentliches oder auf weniges Einfaches oft genau das Gegenteil. Ich nenne mal drei Beispiele von Dingen, die wesentlich und eigentlich auch einfach sind. Also, Gottesdienste im Sinn der gemeinsamen Begegnung mit Gott. Also ich halte die nach wie vor für wesentlich, alle Corona-Entwicklungen hin oder her. Und ich glaube, wenn ich in die Schrift schaue, deutet sich auch an, dass Zusammensein und Treffen der Christen ist nach Gottes Meinung quer durch die Zeiten was Wesentliches. Dann gemeinsames Beten, Loben, Hören auf Gott. Zweifelsohne finde ich auch etwas Wesentliches. Und drittes Beispiel, Beziehungen. Wie öfters angeklungen jetzt in den Predigten, Beziehungen hier untereinander, Beziehungen nach außen, im engsten Umfeld, im Arbeiten, in der Familie, auch was Wesentliches. So, die Frage jetzt, wie können wir Gottesdienste, Gebetszeiten, Beziehungen einfach gut, vielfältig, freudig, gelassen gestalten? Und ich habe hier geschrieben, wir bringen uns dort ein. Das ist ein verblüffend oft übersehener, einfacher Weg, auch in Bezug auf unsere Gottesdienste. Ich mache mal ein paar Beispiele, alles fiktiv natürlich. Also, jemand von euch hat ein Buch gelesen oder einen Song gehört und der hat euch wirklich geistlich inspiriert. Toll, klasse. Aber es ist doch eigentlich ganz einfach, sozusagen den mal einzubringen und zu sagen, wir hatten nächstes Mal Gottesdienstleitung, du, ich habe da was gelesen, fand ich ganz toll, kann ich da mal 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute was im Gottesdienst sagen? Oder können wir diesen Song mit Text dahinter, können wir den mal 2 Minuten einblenden und laufen lassen? Ganz einfach. Oder jemand von euch schreibt Gedichte. Heute würde man sagen, er ist ein Poetry Man, ein Wortkünstler. Oder ein guter Rapper. Wir haben in unserer letzten Jugend mal erlebt, dass ein junger Mann, der so immer sehr freundlich, aber auch so ein bisschen unscheinbar war, dass wir plötzlich gemerkt haben, der konnte fantastisch rappen. Ja? Und den haben wir dann auch in Gottesdienste mit reingenommen und der hat dann auf deutsche Sprache sehr schön einfach zu Liedern oder Texten das im Rap gemacht. Also auch Fähigkeiten, die wir haben und die sind oft schlummern, die oft verborgen, können wir einbringen in so einen Gottesdienst und können sagen, ja, kann ich eigentlich ganz gut, erträglich gut, könnte ich da mal was im Gottesdienst machen. Ist alles im Grunde genommen sehr einfach. Muss man eigentlich nur kommen und sagen, ja, können wir mal, möchte ich mal und so weiter. Oder ihr stoßt wiederkehrend bei eurem Bibelstudium, wie immer ihr das macht, auf ein Wort Gottes und habt den Eindruck, das ist nicht nur für euch relevant, sondern im Kopf führt euch rum, es hat auch irgendwas mit der Gemeinde hier zu tun. Könnt ihr einfach mal auf die Gemeindeleitung zugehen und könnt sagen, hier, Leute, mich bewegt ständig dieses Wort rings um unsere Gemeinde. Ich wollte es euch mal sagen. Und vielleicht kommt dann die Gell und sagt, du sag doch mal dieses Wort und was dich dazu bewegt hat, sag dazu mal kurz was im Gottesdienst. Ist eigentlich auch einfach, aber all diese Dinge beginnen auch gleich einen Gottesdienst viel, viel vielfältiger zu machen. Oder nehmen wir mal Gebet. Also die Treuen und die Neuen, die neu beten wollen, die vereinen sich mal. So, was müsste da passieren? Auch eigentlich ganz einfach. Die Treuen müssen sich mal einen Tick kürzer fassen und den Ungeübten den Vortritt lassen. Und die Neuen und Ungeübten müssen sich überwinden und den Mut haben, mal die ersten Gebete zu formulieren und zu sagen. Was Wichtiges, was Grundlegendes und gleichzeitig was ganz Einfaches. Und vieles ist auch einfach. Gemeinschaft. Also da hinten ist eine Treppe, da geht's hoch. Es ist eigentlich einfach, diese Treppe hochzugehen und ins Café zu gehen. Und wenn man jetzt kein so Typ ist, der das eine Stunde lang aushält, kann man sagen, oh, ich setze mich da jetzt mal 10 Minuten hin und ich trinke einen Kaffee und ich esse einen Kuchen und ich schwätze noch mal ein paar Minuten nett und dann gehe ich wieder, wenn mein Bedarf gedeckt ist. Aber ist im Grunde was ganz Einfaches, etwas, was wir schon haben und etwas, was vermutlich die allermeisten von uns tun können. Oder die Mittage nach unseren Sonntagen. Finde ich, haben ein ungeheures Potenzial, was ja sehr wenig nur noch ausschöpfen, aber auch mit einfachen Dingen zu tun hat. Also, wir können sagen, Leute, wer hat Lust, heute Mittag mal gemeinsam zu essen? Spontan, nach dem Kaffee, 13 Uhr. Und wir kaufen unterwegs noch ein paar Pizzas oder wir bestellen die dann, wenn wir alle zusammen sind. Wir haben ein bisschen was zu Hause zum Essen und wir machen ein bisschen Brotzeit dazu und wir bestellen noch 3 Pizzas, die wir teilen. Und dann essen wir mal miteinander. Ist eigentlich ja nicht wirklich schwierig, oder? Kann im Grunde genommen auch die allermeisten von uns mal machen. Oder Sonntag. Leute, wer hat Lust, heute Nachmittag mal zu biken? Fahrradfahren. Kann man spontan darauf antworten? Kannst, ja, ich habe ein gutes Bike. Ich hätte Lust mitzukommen. Was machen wir denn? Wo treffen wir uns denn? Oder wenn jemand so ein Brettspiel-Fan ist, auch von diesen neuen, super kniffligen Herausforderungen, die es da so gibt und sagt, ey Leute, wer von euch spielt noch gern Brettspiele? Ich habe da ein neues mir gekauft. Ich würde es mal gerne ausprobieren. Wir hatten Lust, heute Nachmittag mal zu mir zu kommen oder heute Abend 17, 18 Uhr. Und dann probieren wir das mal aus. Alles ganz einfach. Und gleichzeitig passiert was Wesentliches, dass Beziehung zueinander gebaut wird. Also, vieles ist einfach und was dabei passiert, ist Vielfalt. Ich denke, Freude kommt in der Regel auf. Manche Dinge sind wirklich sehr einfach. Manche Dinge sind sehr gut unter uns, aber die Dinge gut können, die trauen sich vielleicht nicht, ihre Fähigkeiten auch mal dazu zeigen. Und Gelassenheit, hoffe ich, lernen wir alle noch, auch wenn dann Dinge mal ein bisschen holpern oder eben mal etwas unflüssig auch starten. Ich glaube, Gott, kann man von Gott lernen, der ist auch super gelassen mit uns, oder? wenn der jedes Mal, wenn bei uns was schief geht, den großen Frust schieben würde und sagen würde, ist jetzt aber Mist und muss ich dir jetzt schon mal sagen und ist also überhaupt blöd und sonst was. Da wären wir schlecht drauf, glaube ich. Und wenn wir so agieren miteinander, wäre auch schlecht. Also Gelassenheit, glaube ich, werden wir lernen. So, jetzt die Zusammenfassung dieser Punkte aus unserem Revitalisierungsprozess. Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus und lassen uns neu von Gottes Wort und Geist inspirieren. Wir richten den Blick nach außen, finden heraus, was Gott will oder bereits tut und wagen lernbereit Neues. Wir handeln als Gemeinschaft, beziehen Menschen ein und schaffen einen Lebensraum der Wertschätzung. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche, bringen uns dort ein und gestalten das Wesentliche einfach gut, vielfältig, freudig und gelassen. So, und dabei möge uns der Herr segnen. Amen.